Irgendwie ist das hier sehr eng, oh, plötzlich auf der Bühne. Nee, du nicht. Ich habe gar keinen Platz zu toben. Es liegt nur an den bösen Schlagzeugern. Turm kann ich in der Kinderecke, ja gut. Dann müssen wir die Kamera nur da hinten reinhängen und dann könnt ihr mich dann da sehen. Also, boah, es ist eng hier, Scheißendrick. Ja, ja, ich finde mich hier schon zurecht, ihr Lieben. Ja. Das ist immer, Predigt vorbereiten ist ein merkwürdig Ding. Manchmal macht es Freude, manchmal nicht. Und manchmal ist es sehr anders, als man eigentlich denkt. Und diese ist eine von allen dreien. Ich weiß nicht, ich wollte eigentlich was anderes predigen, das ist auf dieser Seite. Und heute um 5 hat der Herr dann gesagt, nee, du predigst jetzt was anderes, das ist jetzt auf dieser Seite. Und jetzt gerade war ich mir wieder nicht sicher, aber ich predige jetzt das, was auf dieser Seite ist. Und ich muss sagen, diese Bibelstelle, die mir der Herr aufs Herz gelegt hat, das sage ich gleich von vornherein, das ist eine von denen, die ich normalerweise lieber noch ein bisschen mit mir rumgetragen hätte, dran gearbeitet hätte und irgendwann hätte ich sagen können, so wie bei meiner letzten Predigt, yes, jetzt ist es dran, also von mir aus. Nur der Herr sagte, yes, heute ist das dran und deshalb muss ich mich selbst unter diese Predigt stellen, weil ich da echt ganz am Anfang bin. Und das ist hundertprozentig noch ein viel tieferes Thema, als ich irgendwie begreifen kann. Aber es geht um eine herrliche Verheißung, um mehrere herrliche Verheißungen und ich möchte mit euch in einen Text reingehen. Ihr kennt ja Verheißung, das ist dieses, wenn dies, dann das. Wenn du dies tust, dann passiert das. Verheißungen sind also schön, weil die Sachen, die Gott verheißt, sind immer geil. Und ich möchte einfach direkt mit dem Text anfangen. Wir können den nachlesen oder können mitlesen. Jesaja 58 komplett. Das war natürlich gelogen. Jesaja 58 von Vers 6 bis Vers 12. Kurze Vorgeschichte. Es geht darum, dass Jesaja von Gott aufs Herz gelegt bekommen hat, so mal zum Thema Fasten was zu sagen. Jetzt nicht das Fasten so mit dem Essen so, sondern allgemein so Fasten gesehen. Und irgendwie, so wie die Israeliten damals gefastet haben, hat ihnen das nicht ganz gefallen. Und jetzt kommt diese Stelle, wo er sagt, aber das ist ein Fasten, an dem ich gefallen habe. Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass frei, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du gedrückt, unterdrückt, bedrückt hast. Reißt jedes Joch weg. Brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten. Und die Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Wenn du in deiner Mitte niemanden unterjochst und nicht mit den Finger zeigst und nicht übel redest, sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der nie an Wasser fehlt. Und es soll durch dich wieder aufgebaut werden, was lange wüst gelegen hat. Und du wirst wieder aufrichten, was vor Zeiten gegründet ward. Und du sollst heißen, der die Lücken zumauert, die Wege ausbessert, dass man da wohnen könne. Krasse Verheißung, nicht wahr? Die ist eigentlich an die Israeliten gedacht gewesen. Die haben sich beschwert, dass sie das Gefühl hatten, der Herr hört ihnen nicht mehr zu. Und das war seine Antwort darauf. Aber ich glaube, dass wir da auch einige Wahrheiten rausziehen können und das möchte ich mit euch heute tun. Ich möchte auch noch kurz beten. Vater, das ist echt ein Wort, was heftig ist. Deine Ziele, diese Verheißungen sind herrlich, aber wirklich barmherzig zu sein, ist, kriege ich nicht hin bis jetzt. Und Gott, ich möchte dich bitten, dass du jetzt kommst, dass du mit deinem Heiligen Geist in unsere Herzen deine Liebe ausgießt. Du hast gesagt, sie ist schon ausgegossen, aber dass du auch deine Barmherzigkeit ausgießt, dass du uns begreifen lässt, was das wirklich ist. Dass du ja meine Weisheitslücken füllst, Gott, und wirklich, dass du redest, Vater. Wir sind darauf angewiesen und ich sehne mich danach, Vater. Und ich bitte dich, wirk jetzt dein Werk auch mit diesem Handy-Menschen da. Amen. Ihn kotzt das hier an, dass die Israeliten so richtig scheinheilig waren. Weißt du, so Sabbat heiligen, ja, und die Gebote hier und da haben sie versucht und gemacht und getan und haben irgendwie, ja, geopfert und was weiß ich was, aber im Alltag, sagt er, haben dann die Arbeitgeber irgendwie ihre Angestellten oder die Leute, die Sklaven hatten, ihre Sklaven total unterdrückt, haben sie scheiße behandelt. Und er sagt, hey, das ist doch scheinheilig. Ihr tut immer so fromm, ihr tut so, als wenn ihr die tollsten und die heiligsten Menschen seid, und das ist scheinheilig. An dem Kleinsten schafft ihr es nicht, noch nicht mal die Leute, die euch nahestehen. Und er sagt, hey, dieses ganze Fasten, das, was ihr da macht, so, weiß ich nicht, Essen weglassen und am Sabbat nicht arbeiten und so, das ist zwar ganz toll, wenn ihr das macht, aber das richtige Fasten, das, was mir richtig gefällt, ist Barmherzigkeit. Und ich weiß nicht, ob das bei dir so ist, ich hoffe es nicht, dann predige ich umsonst, dann hätte ich vielleicht doch die halten sollen. Aber bei mir ist es definitiv so, dass bei mir der Alltag und meine geistlichen Aktivitäten manchmal etwas unterschiedlich sind. Dass ich auf der Arbeit doch ein Arschloch bin. Dass ich auf der Arbeit vielleicht doch mal über Leute läster. Dass ich mitmobbe vielleicht sogar. Dass vielleicht auch nicht irgendwie, wenn ich hinterher drüber nachdenke, habe ich schlechtes Gewissen, aber dann passiert es halt mal. Ich bin irgendwie auch, ich weiß nicht, kennst du das auch? Du? Halleluja. Du betest gleich für alle. Einzeln. Leute, wir haben so total oft wie Masken. Wenn wir im Lobpreis sind, oh Herr, wenn wir vor Gottes Gegenwart sind, sind wir immer so heilig und tun so. Und wenn wir dann irgendwie mit anderen Christen sprechen, nein, dieses Problem habe ich nicht. Aber, oder so Sprüche wie, als ich damals noch im Fleische wandelte. Aber ey, die Praxis sieht anders aus. Dieser Alltag sieht anders aus. Und was nützt es? Ich meine, es ist total schön, wenn du sagst, hey, der Fernseher ist vom Teufel und er hält mich von Gott ab. Also weg mit der Kiste. Aber was nützt es dann, wenn du den Fernseher wegtust, aber weiß ich nicht, nicht jesusmäßig lebst, nicht barmherzig bist? Gottes Vorschlag für Fasten steht in diesen Versen drin. Und ich meine, Lästern macht auch Spaß und das ist auch Verzicht. Ich glaube, Lästern fällt mir, glaube ich, sogar vielleicht schwieriger als im Fernseher weglassen. Also ich weiß es nicht genau. Aber er schlägt hier Sachen vor. Ich lese die drei Verse, die das betreffen, nochmal vor. Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Gib frei, auf die du das Joch gelegt hast. Also Joch, wisst ihr, unterdrücken, so Ochse karren, so ein merkwürdiges Holzding drauf. Ihr wisst, was ich meine? Reißt jedes Joch weg. Das heißt, weg mit jeder Unterdrückung. Brich mit den Hungrigen dein Brot und die Elenden ohne Obdach sind, führe in das Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Also wir sollen auch körperlich Leuten, die echt arm sind, denen sollen wir helfen. Und wenn du in deiner Mitte niemanden unterjochst, also unterdrückst und nicht mit dem Finger zeigst und nicht übel redest, nicht verleumdest, solche Sachen, dann passieren diese Verheißungen. Weg mit jeglicher Unterdrückung. Wie gesagt, Arbeiter, Sklaven. Das mit dem Joch habe ich früher immer überlesen, weil ich mir einfach dachte, so erstens habe ich gar keine Macht, ich kann gar nicht unterdrücken, weil ich bin ein armer kleiner Wicht, ich bin Arbeitnehmer, ich habe keine Kinder, ich kann gar nicht unterdrücken, weil ich bin auf dem anderen Ende der Nahrungskette sozusagen. Und das mit dem Joch irgendwie, wie soll ich jemandem Last auf, ich meine, ich könnte mich jetzt hier auf den Wolfgang setzen, dann würde er sich auch unterjocht fühlen. Sollen wir das mal demonstrieren, den Wolfgang? Nee, du bist der Älteste, ganz unten mit dir. Und es geht einfach nicht. Es geht nicht. Und ich habe es nicht verstanden. Was meint er jetzt damit? Aber Leute, Unterdrückung kann auch in unserer heutigen Zeit passieren. Und zwar auch die, die wir vielleicht nicht Chefs sind. Die wir keine Arbeitnehmer haben. Die wir keine Kinder haben, die wir unterdrücken können. In der Sekunde, in der du jemanden ausgrenzt, ist das Unterdrückung. In der Sekunde, in der du zu einem sagst, den Typen finde ich voll scheiße, ich will mit dem nichts zu tun haben, glaube ich, unterdrückst du die Person. Das ist meine Auslegung. In der Sekunde, in der du Leute runtermachst, in der du Leute wirklich abstempelst, ist das Unterdrückung. Vielleicht nicht körperlich, aber seelisch. Und das soll weg. Weg damit. Liebende Fürsorge, erwähnt er in dem anderen Vers. Armen sollen wir was geben, Hungernden sollen wir was geben, Nackten sollen wir Kleidung geben. Aber jetzt mal ehrlich, habt ihr schon mal Nackten draußen auf der Straße rumlaufen sehen? Ein Flitzer, wohl? Freiwillig, die Bullen hinterher wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses, klar. Nein, aber es fällt heutzutage gar nicht leicht, einen wirklich Hungernden zu finden. Also ich ziehe jetzt gerade erst nach Remscheid, ich weiß nicht, wie es hier ist, aber in Ennepetal ist das nicht so. Also gut, du findest auch mal einen echten Obdachlosen und so, aber es ist ja nicht so, dass du die Tür aufmachst und die strömen rein. Also von dieser Armut, von der Gott durch Jesaja spricht, von dieser Armut, das ist echt schwierig, die zu finden. Also kann man das ja auch gut beiseite tun und sagen, okay Gott, wenn ich einen nackten, armen, hungernden Menschen finde, dann werde ich ihm zu essen und Kleidung und Obdach geben. Aber weg war das Thema für mich immer. Aber es geht halt echt weiter. Es geht weiter. Wir finden Leute. Das meint nämlich auch seelische Armut. Wenn jemand einsam ist, seelisch einsam, ist das nicht Armut? Ist es nicht, andersrum gesehen, Reichtum, wenn wir Freunde haben? Wenn wir Menschen haben, von denen wir uns geliebt fühlen? Wenn wir Menschen haben, von denen wir wissen, wir sind ihnen wichtig? Dann ist das, wenn wir das nicht haben, als Mensch, als Rudeltier, sind wir definitiv arm, wenn wir das nicht haben. Seid für solche Leute da. Ein Beispiel. Kennt jemand, jeder, der schon mal in einer Beziehung war, kennt Liebesentzug. Kennt ihr dieses böse Wort? Lieber Schläge als Liebesentzug. Oder auch jemand, der schon mal Erziehung genossen hat. Kennt ihr Liebesentzug? Ganz böse Sache. Wenn Leute plötzlich einen Tag nicht mehr mit dir sprechen, weil sie sauer auf dich sind. Das tut doch weh, oder? Einsamkeit ist immer so. Ist das Armut? Ich weiß nicht, vielleicht gibt es noch andere Armut. Seid da kreativ, sucht euch mal, überlegt euch mal, wie arm kann ein Mensch vielleicht in seiner Seele sein? Keiner mag ihn vielleicht. Dann hör ihm zu. Das ist Essen für die Seele, wenn dir jemand zuhört. Ich werde gerade ganz satt. Hey, sei kreativ. Sei kreativ und denk mal drüber nach, wo Not ist. Und versuche, da wo du gerade stehst, diese Lücken im Netz der Gesellschaft, diese Defizite in der Gesellschaft zu kompensieren. Versuch wirklich darauf zu antworten. Und das jetzt mit der schlechten Rede, mit dem Lästern und der Verleumdung, da stehe ich jetzt wirklich, oh gut, verleumden tue ich eigentlich für gewöhnlich nicht, aber lästern auf jeden Fall gerne. Eigentlich, obwohl es mir peinlich ist, das ist so mein Problem. Aber das wird auch angesprochen. Zeig nicht auf Leute und sag, oh, guck mal da, der Penner da. Ich habe das echt, das erlebe ich überall. Das ist so ekelig. Und ich erlebe es halt auch, dass ich das tue, irgendwie, dass ich über einen abziehe. Und hey, Gott sagt hier, tu das nicht. Ist eine harte Message, oder? Harte Message. Aber, und jetzt kommen wir zu dem schönen Part, Verheißungen haben ja, wenn, dann. Das heißt, wenn wir das tun, dann kriegen wir was dafür. Dann passiert was. Segen, lecker. Und deshalb, jetzt kommt das Schöne. Klar, ganz wichtig im Vergleich zum Alten Testament, wir leben in der Gnadenzeit. Das heißt, Jesus ist für jede Lästerei, die aus meinem hässlichen Mund kommt, gestorben. Ich bin schuldfrei. Die Liebe ist schon in mir ausgegossen. Gott hat mich vorher geliebt. Ich darf diese Dinge tun aus Gnade, aber ich muss sie nicht tun. Gott segnet mich, Halleluja. Und du kennst das bestimmt auch, dass du geliebt wurdest, obwohl du unfertig bist. Und hey, trotzdem läuft bei vielen von uns einiges nicht rund. Trotzdem sind da Defizite. Und was tun wir nicht alles? Wir machen Lobpreis irgendwie, um noch mehr an Gott ran und noch mehr Segnungen und irgendwie noch heiliger und weiß ich nicht. Wir machen Lobpreis und auf den Knien und dann auch auf dem Gesicht und weiß ich nicht was, so hypercharismatisch und schwebend unter der Decke. Solche Sachen. Wir tun Buße, immer Buße tun. Am liebsten hätten wir wieder teilweise diese kalten Marmorstufen, auf denen wir nackt schlafen könnten, wie früher die Mönche, so als Selbstgeißelung. Hey, also die Sache mit dem Fernseher wegtun, das ist vielleicht für viele dran. Das ist für einige echt richtiges Fasten. Oder, ja, wir fasten. Ich habe mal versucht zu fasten. Ich glaube, ich erzähle diese Geschichte öfter, was für mich echt ein traumatisches Erlebnis war. Für meine Umwelt auch. Aber hey, wir tun all diese Sachen mit einem Ziel. Wir wollen in diesen Segen rein. Wir wollen wirklich nah an Gott rankommen. Wir wollen Gott verherrlichen. Wir wollen näher an seinem Puls sein. Wir wollen mehr so werden und unseren Teil dazu beitragen, so zu werden, wie Gott uns geschaffen hat. Wie er uns haben will. Ist das nicht so? Und hier kommt eine weitere Anregung. Wenn du barmherzig wirst, sagt die Stelle, dann kommt Heilung. Du bist barmherzig zu anderen Leuten und die Heilung kommt zu dir. Krass, ne? Dann wirst du schnell gesund werden. Hey, klar, nicht Werke, sondern Gnade ist wichtig. Aber dieses Handeln, zu dem wir hier angeregt werden, ist auch etwas Gutes für uns. Das hat Folgen, positive Folgen. Und deshalb lass doch Barmherzigkeit irgendwie rauskommen aus uns raus. Einmal als Gottesdienst, als Dank dafür, dass Gott uns schon zuerst geliebt hat. Und wir einfach dankbar sein können, dass wir errettet sind. Aber auch, weil es gut für uns ist. Es ist doch toll für uns. Und schnelle Heilung, sagt die Sache. Gottes, das ist für mich die geilste Verheißung, unsere Gerechtigkeit wird vor uns hergehen, auf Deutsch, die guten Taten werden vor uns hergehen und die Herrlichkeit Gottes wird hinter uns sein. Die wird unseren Zug beenden, also auf Deutsch, der letzte so hinter uns, so, oh, die Herrlichkeit Gottes. Ist das nicht geil? Wenn wir barmherzig sind, dann strahlt die Herrlichkeit Gottes aus uns raus. Und er sagt, wenn wir so sind, dann, wenn und wir schreien zu ihm, dann wird er sagen, hier bin ich. Und er bietet uns Führung an. Er bietet uns Stärkung an. Ich finde dieses Bild mit der Wasserquelle so geil. Weil wir haben genug Wasser für uns, aber es geht weiter. Wir werden auch eine Quelle werden. Darauf bezieht sich, glaube ich, diese Stelle im Neuen Testament, dass wir Ströme lebendigen Wassers haben. So, das ist das gleiche Bild. Wir werden genug haben für uns und es wird uns gut gehen, obwohl wir abgeben. Wer ist geschnallt? Wir geben ab und trotzdem wird es uns immer gut gehen. Geile Nummer, oder nicht? Und er will uns, das finde ich so geil, er will uns so werden lassen, dass man zu uns sagt, wir sind die, die wieder aufbauen. Wir sind die, ich lese es vor nochmal, es soll durch dich wieder aufgebaut werden, was lange wüst gelegen hat. Und du wirst wieder aufrichten, was zu Zeiten gegründet war. Ist das nicht geil? Durch uns werden Leute zum Glauben kommen. Durch uns wird sein Reich errichtet werden. Durch uns wird die Welt besser, wenn wir barmherzig sind. Total oft denken wir so, ja, Reich Gottes bauen, daraus, das will Jesus, das will er natürlich auch, Halleluja. Und Gemeinde bauen und dass da Leute reinkommen und irgendwie Jesus kennenlernen und mit Jesus abgehen und Halleluja. Aber das ist es nicht nur, barmherzig sein, ohne mal irgendwie von Jesus zu erzählen, einfach nur gut sein. Ohne Hintergedanken, wenn ich jetzt barmherzig bin, dann hört er mir zu, dann kann ich ihm einen von Jesus drücken und dann kommt er in die Gemeinde und dann werden wir irgendwann 1000 Mann. Nein, ohne diesen Hintergedanken. Sei einfach mal gut. Sei barmherzig. Und, wollen wir das nicht? Wollen wir nicht, dass wir Frucht bringen? Also wenn irgendwann von mir gesagt werden würde, der Mann, der hat echt aufgebaut. Der Mann war ein Segen für die Welt. Boah, das wird mir runtergehen wie Öl. Wäre es bei dir nicht so? Und Wir wollen sowas. Und total oft wirklich knien wir uns hin, beten wie blöde, Sünde raus, Heiliggeist rein, noch mehr Heiliggeist rein und noch mehr knien im Lobpreis. Irgendwie solche Sachen, wir demütigen uns und würden uns sogar die Haare ausraufen, nur damit irgendwie noch mehr von dieser Heiligkeit in uns reinkommt. Und das ist gut. Das will ich nicht absagen. Das ist wirklich gut. Tut das, macht das. Lass mir die Haare ausraufen, vielleicht nicht. Aber lasst es doch auch praktisch werden. Hier ist ein Praxistipp. Im Alltag. Bist du barmherzig? Hast du schon mal jemals darüber nachgedacht, barmherzig zu sein? Bist du liebevoll? Leute, lasst die Liebe praktisch werden. Und auch ganz besonders bei dieser Lästerkiste. Lasst die Liebe praktisch werden. Wenn er sagt, ihr lästert, so, dann denkt man sich so, ja gut, aber ich bin Jesus-Freak. Und Jesus-Freak hat halt ein spitzes Mundwerk. Ein Jesus-Freak ist ja kein Spießer. Wir sind Jesus-Freaks. Und total oft habe ich so das Gefühl, dass da man auf einen Bonus hofft. Auf so einen, er ist ja Jesus-Freak. Er darf halt so lästerlich reden. Weil ist ja kein Spießer. So eine Extra-Freiheit. Aber Leute, das ist so nicht. Und dann will ich lieber ein Spießer sein, als ständig Leute zu verletzen mit meinen Worten. Ich glaube, wir können auch cool sein, ohne zu verletzen. Also lasst diese Liebe praktisch werden. Und deshalb dieses gute Fasten, Leute. Das, was Jesus wohlgefällig ist. Und es wird ein Segen für dich sein. Übrigens eine Sache, die mir bei der Ausarbeitung der Predigt eingefallen ist. Barmherzig sein kann nicht schwer sein, denn Gott verlangt teilweise Sachen von uns, die echt schwierig sind, aber wir können sie, sagen wir immer, mit Gottes Hilfe schaffen. Sünde aus unserem Leben zu schmeißen, endgültig, komplett. Ich bin fest davon, dass es geht, aber nur mit Jesu Hilfe. Aber Barmherzigkeit sind total viele Heiden. Nicht Christen, meine ich. Ich wollte dieses abwertende Wort nicht mehr sagen in der Öffentlichkeit. Früher war das ein ganz normales Wort, aber heutzutage hat das halt so einen etwas bitteren Touch. Ich meine also nicht Christen. Es gibt total viele richtig barmherzige Nicht-Christen. Also braucht man da Gottes Hilfe nicht für, das kann man auch so. Dann kann es ja nicht zu schwer sein, oder? Nur so ein kleiner Nebengedanke, der mir gekommen ist. Leute, vielleicht bist du so einer von denen, der denkt, ja, ich bin jetzt zum Glauben gekommen, aber ich habe echt total viel Heilung nötig. Ich muss erstmal auftanken. Ich bin vollkommen im Arsch. Wenn du wirklich vollkommen im Arsch bist, okay, dann. Aber du denkst halt irgendwie, ich erstmal Kraft schöpfen und erstmal selber total nah und ich möchte erstmal heilig werden und ganz nah an Jesus ran. Und dann irgendwann ist ein Punkt gekommen, wo ich kräftig und fit und heilig genug bin, anderen Menschen zu dienen. Und dann gehe ich in den Dienst rein und dann fange ich an. Aber hier in dieser Stelle dreht Gott die Richtung um. Gott sagt, sei barmherzig, diene den Armen, rede keinen Scheiß und dadurch wirst du stark, dadurch wirst du gekräftigt, dadurch wirst du heil. Er dreht das um. Jeder von euch kann barmherzig sein und es wird positiv für uns. Letzter Gedanke, Bill Heibels, ein Pastor aus Amerika, der gelegentlich Bücher schreibt, hat in einem Buch über Leiterschaft einen Satz gesagt, den ich total heftig fand. Er sagt, die Ortsgemeinde, damit meint er die ortsansässige Gemeinde, hier zum Beispiel wir, ist die einzige Hoffnung der Welt. Die Ortsgemeinde ist die einzige Hoffnung der Welt. Die Ortsgemeinde sind die einzigen, wo Menschen wirklich Errettung, Segen, Frieden finden können. Wo sie von Jesus hören können. Aber ich glaube, so legen wir das oft aus, aber ich glaube, es geht noch weiter. Die Ortsgemeinde ist auch deshalb die einzige Hoffnung der Welt, weil sie aus Gliedern bestehen soll, weil dieser Leib aus Gliedern bestehen soll, die in die Welt rausgehen und barmherzig sind. Ohne Zwang zu evangelisieren, ohne Leuten den Glauben aufzudrücken, einfach nur barmherzig sind. Und dann können wir das wirklich die einzige Hoffnung der Welt sein. Matthäus 7, Vers 2 steht, Ach da. Denn nach welchem Recht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird auch euch zugemessen werden. Wenn wir barmherzig sind zu anderen Leuten, freut das Gott. Und wenn es Gott freut, dann werden wir das spüren. Wenn wir barmherzig sind, abgeben, gut zu Leuten sind, dann wird der Segen, den wir für uns persönlich haben, verspricht uns Gott, äußerst heftig. Amen.